Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Angehörigsein von HPI Österreich. Ich bin Annalena und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen über Themen, die Angehörige, Freunde und Freundinnen von Menschen mit psychischen Erkrankungen bewegen. Wir teilen Informationen, die hilfreich sein können, zeigen neue Perspektiven auf und spenden manchmal hoffentlich auch Trost. Ich bin selbst Angehörige und ich freue mich sehr, die Expertin dieser Folge zu begrüßen, Magister Alexandra Stockinger von Promente Wien. Hallo.
Hallo, ich freue mich, heute da sein zu können. Ich bin von meiner Ausbildung her, von meinem Hintergrund klinische und Gesundheitspsychologin und darf für Promente Wien seit 25 Jahren die Abteilung für betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Erkrankungen leiten.
Vielen Dank mal für die kurze Vorstellung. Genau, wir wollen eben in dieser Folge über betreutes Wohnen sprechen und würde ich gleich mal reinstarten mit der Frage, es gibt ja teilbetreutes Wohnen, vollbetreutes Wohnen und die Frage wäre, ob Sie uns da vielleicht kurz die Unterschiede erklären können.
Geregelt ist das teilbetreute Wohnen oder das Wohnen generell im Recht sozusagen, im Chancengleichheitsgesetz. Das hat jedes Bundesland für sich ein eigenes Chancengleichheitsgesetz. Und in diesem Gesetz ist auch geregelt, was ist die Leistung teilbetreutes Wohnen und was ist die Leistung vollbetreutes Wohnen. Der größte Unterschied zwischen dem teilbetreuten Wohnen und dem vollbetreuten Wohnen besteht darin, dass im teilbetreuten Wohnen überwiegend, es gibt Ausnahmen, über die wir uns noch überhalten können, dass überwiegend Menschen in eigenem Wohnraum leben und aufsuchend mit unterschiedlichen Betreuungsintensitäten betreut werden. Im vollbetreuten Wohnen muss eine Betreuungseinrichtung Wohnraum und Verpflegung und Betreuung als Paket anbieten. Das ist der größte Unterschied. Und der daraus folgende große Unterschied ist der, dass Menschen, die im teilbetreuten Wohnen quasi in einer eigenen Wohnung leben, ihr Einkommen behalten können, die Kosten für Wohnen, Verpflegung selbst tragen müssen. Und im vollbetreuten Wohnen übernimmt die Einrichtung diese Kosten. Im Gegenzug dazu müssen Bewohnerinnen, Klientinnen aber 80% ihres Einkommens an den Kostenträger des jeweiligen Landes abführen. Also das hat für die einzelne Person auch persönliche finanzielle Konsequenzen.
Also kann man sich das so vorstellen, dass beim vollbetreuten Wohnen auch es mehr so eine WG-Struktur vielleicht hat und beim teilbetreuten Wohnen die betreuten Menschen quasi in, also auch alleine in ihren Wohnungen leben?
Genau. Also ich kann Ihnen als Beispiel irgendwie erzählen, wir hatten bis zum Jahr 2015 eine vollbetreute Wohngemeinschaft, was bedeutet hat, dass jede Klientin, jeder Klient quasi nur ein eigenes Zimmer hatte, sich aber Gemeinschaftsräumlichkeiten wie Küche, Bäder und dergleichen teilen musste. Von uns aus ist täglich gekocht worden, wir haben sozusagen 3 Mahlzeiten pro Tag, teils miteinander, mit den Klientinnen in gemeinsamen Gruppen oder mit einzelnen Klientinnen als Einzelaktivität gemacht und zubereitet. Aber diese Basisversorgung sozusagen ist von uns getragen worden. Auch wenn Klientinnen sich einen Speiseplan bauen konnten mit uns gemeinsam. Aber letztendlich sozusagen ist das über die Betreuung gegangen. Betreuung war rund um die Uhr verfügbar. Genau. Und die Klientinnen damals, ich weiß im Moment den Satz nicht, weil wir haben kein vollbetreutes Wohnen mehr. Wir haben uns sehr bewusst davon verabschiedet. Die Klientinnen hatten damals sozusagen immer nur ein ihnen zur Verfügung stehendes Taschengeld. Jetzt wäre das, glaube ich, bei 250 Euro, je nachdem, was für Bezüge jemand auch hat. Aber das, genau. Das war auch so die finanzielle Implikation. Mhm. Und dort sozusagen ist man ja immer auch miteinander.
Mhm.
Und miteinander sein, wie in einer Familie, kann was ganz, ganz Positives sein,
mhm,
und kann einem stärken und kann einem Sicherheit geben.
Mhm.
Und miteinander sein kann auch sehr anstrengend sein, kann auch sehr herausfordernd sein. Wir hatten immer wieder Themen, ich kenne selbst von Wohngemeinschaftswohnen, als mhm, ich noch Studentin,
ja,
war. Wir hatten immer Diskussionen um die Sauberkeit.
Mhm.
Wir hatten immer Diskussionen ums Geschirr, um den Lärm. Man bekommt immer mit, wie es jemandem geht, ob mhm, man das gerade will oder nicht. Die Stimmungen anderer Personen. Und viele dieser Gründe haben dann dazu geführt, dass wir uns für ein damals auch recht neues Modell entschieden mhm, haben, nämlich einen sogenannten Gazonierenverbund.
Mhm.
Ja, das ist so ein neues Modell, das in Wien jetzt in den letzten 10 Jahren sehr ausgebaut worden ist.
Mhm.
Wir haben mittlerweile an die 300 Plätze in Gazonierenverbünden.
Also die Promente Wien.
Nein. Wir als die Stadt Wien.
Okay, die Stadt Wien. Mhm.
Nein, Promente ist hier nur ein Anbieter unter 30 anderen.
Mhm.
Und dieses Konzept beinhaltet, dass Klientinnen eine eigene kleine Wohnung haben,
mhm,
im Verbund mit anderen Klientinnen,
mhm,
die auch eigene Wohnungen haben,
mhm,
und im Verbund mit einem Betreuungsstützpunkt, Nachtdienststützpunkt und einer großen Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsraum.
Mhm.
Ja? Und so ist gewährleistet, dass jede Person für sich sein kann,
mhm,
mit eigener Küchenzeile, eigenem Badezimmer.
Mhm.
Jede Person kann sich zurückziehen.
Mhm.
Und gleichzeitig, wenn man das möchte, kann man auch an Gemeinschaftsaktivitäten teilnehmen.
Mhm.
Andere Menschen kennenlernen, sich vernetzen. Und die Betreuung in Gazonierenverbünden steht auch wie im vollbetreuten Wohnen 24/7 zur Verfügung.
Okay. Und das bedeutet, dass eben die Gazonier, also die Wohnung,
mhm,
zur Verfügung gestellt wird? Oder gibt es das auch, dass Klientinnen in ihren eigenen Wohnungen leben und Teil dieses Verbundes sind, eines Verbundes sind?
Genau. Bei manchen Organisationen, bei uns leider nicht oder bei uns nur teilweise, sind die Klientinnen wirklich selbst Mieterinnen dieser Wohnungen.
Mhm.
Ja? Das hängt zum Teil mit den Mietverträgen zusammen, die wir als Organisationen bekommen.
Mhm.
Wir haben einen Gazonierenverbund im 9. Bezirk.
Mhm.
Da hat ein Teil der Klientinnen einen sogenannten Nutzungsvertrag.
Mhm.
Der Hauptmietvertrag liegt aber bei uns. Und ein Teil der Klientinnen hat eigene Mietverträge.
Mhm.
Ja, das sind kleine Gemeindewohnungen rund um den Betreuungsstützpunkt, mhm, im Verbund. Und die sind von den Klientinnen selbst angemietet.
Okay.
Und damit haben die auch eine größere Unabhängigkeit.
Ja.
Ja. Die können auch sehr gut sagen, wir wollen die Promente nicht mehr.
Mhm.
Ja? Ich will die Betreuung beenden. Oder im Idealfall, ich brauche nicht mehr so viel Betreuung.
Mhm.
Und sie verlieren den Wohnraum nicht.
Okay. Mhm.
Weil das ist ja oft ein Problem des, ja, betreuten Wohnens, egal welche Form. Klientinnen verändern sich, entwickeln, mhm, sich. Und mit dieser Entwicklung müssen sie dann oft ihren Wohnraum wechseln.
Mhm.
Ja? Und jeder existenzielle Wechsel stellt dann oft natürlich auch eine Krise, eine mögliche, dar.
Ja.
Ja? Genau. Und so kann man das gut trennen, mhm, sozusagen Wohnen, die Existenz ist gesichert, und, mhm, Betreuung.
Danke, ja. Sehr spannendes Konzept. Mich würde jetzt interessieren, was so die Voraussetzungen dafür sind, dass man eben einen Platz im teilbetreuten Wohnen bekommen kann.
Insgesamt gesehen sozusagen sind ja alle Plätze für betreutes Wohnen, die es gibt, für Menschen mit Behinderungen im weitesten Sinne vorgesehen.
Mhm.
wenn wir jetzt nur auf die Gruppe der Menschen mit psychischen Erkrankungen schauen, dann sind es zumeist Menschen mit eher chronischen, schweren psychischen Erkrankungen, weil es ja eine Voraussetzung ist, um sozusagen in das Chancengleichheitsgesetz zu fallen, in dieses Kriterium.
Mhm.
Und das Vorliegen der psychischen Erkrankungen wird zumeist über Befunde und Vorbefunde, die man dann irgendwie einreichen muss, überprüft. Meistens, wenn man einen Antrag stellt auf betreutes Wohnen, findet in irgendeiner Art und Weise eine Prüfung durch den Kostenträger statt. Das ist in jedem Bundesland ein anderer. Das können Bezirkshauptmannschaften sein. Das kann die Sozialabteilung des Landes sein. Das ist in Wien der Fonds Soziales Wien. An die richtet man die Anträge. Die werden geprüft, ob jemand in die Zielgruppe fällt. Und die entscheiden sozusagen auch, ob die Kosten übernommen werden. Ja, weil die Kosten für die Betreuung, zum Beispiel im teilbetreuten Wohnen, sind jene Kosten, die einem Verein entstehen in der Betreuung, was da notwendig ist an Personal und Handys und Büro. Und die Klientinnen selbst zahlen aber nichts. Ja. Im vollbetreuten Wohnen ist es anders, das habe ich erwähnt.
Ja.
Aber im teilbetreuten Wohnen gibt es in dem Sinn keine Eigenleistungen.
Und wenn die Kosten nicht übernommen werden, kann man trotzdem einen Platz bekommen und muss eben dann die Kosten selber tragen?
Da kann ich jetzt wirklich nur von Promente und unserer Haltung irgendwie sprechen. Unsere Haltung ist, wir wollen die Angebote den Klientinnen sozusagen kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir haben vom Fonds Soziales Wien sehr, sehr, sehr viele Vormerkungen zur Aufnahme in die Betreuung. Und all unsere Wohneinrichtungen, Betreuungsstützpunkte wurden auch sozusagen mit Geldern des Fonds Soziales Wien errichtet. Und insofern nehmen wir nur Klientinnen vom Fonds Soziales Wien.
Okay. Ja? Und ob der Antrag genehmigt wird, hängt dann quasi nur von der Diagnose ab und vom Schweregrad, oder gibt es da auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen?
Also mir sind, ich glaube, in den letzten 25 Jahren, ja, ist eine Ablehnung zu mir gekommen, wo sich Angehörige dann wieder an mich gewarnt haben. Unser Sohn ist abgelehnt worden, was ist da passiert? Im Regelfall, also entweder bekomme ich es nicht mit, das kann sein, dass es da Menschen gibt, die diese Erfahrung machen. Aber so, wenn, wie ich es mitbekomme, wo oft schon Vereine oder Angehörige sich im Vorfeld erkundigen, wo wir dann sagen, bitte stellen Sie den Antrag. Im Regelfall nach einer Prüfung gibt es dann zumeist eine Bewilligung für eine Leistung. Die kann kurz befristet sein, dass man sich's mal anschaut, wie funktioniert das. Aber im Grunde genommen bei Menschen, die wirklich an einer chronisch-psychischen Erkrankung leiden, haben wir bis dato irgendwie kaum Schwierigkeiten gehabt.
Und Sie haben vorher erwähnt, dass es da sehr, sehr viele Vormerkungen gibt.
Ja.
Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, dass die Wartezeit relativ lang ist im Moment auf einen Platz im betreuten Wohnen, kann man das so sagen?
Ja, je nach Angebot, ja, verschieden, aber zum Beispiel gerade in einem Angebot wie dem Gazonierenverbund, der auch von unserer Seite aus unbefristet ist für die Klientinnen.
Ja. Ja.
Die Klientinnen sollen einen sicheren Ort haben, wo sie unterstützt, betreut, gefördert werden, solange sie es brauchen.
Ja. Ja.
Und insofern ist sozusagen der Wechsel innerhalb so eines Verbundes nicht sehr groß. Das ist vielleicht eine Person pro Jahr. Bei 200 Leuten, die einen Platz suchen.
Ja.
Ja. Und wir können zum Teil gar nicht sagen, wie lang das dauern wird. Ja.
Verstehe, ja. Können Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, für wen sich teilbetreutes Wohnen besser eignet und für wen vollbetreutes Wohnen?
Boah, das ist schwierig. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, vollbetreutes Wohnen ist da gut, wo Menschen zum Beispiel mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis ganz, ganz stark dazu neigen, sich zurückzuziehen, kaum in Kontakt zu treten, die auch ein hohes Maß an Schwierigkeiten mit Selbstfürsorge haben, ja, die vielleicht Unterstützung brauchen, eben im regelmäßigen, wirklich bei der Basis, beim Aufstehen, beim Essen, bei der Reinigung des Wohnraums und diesem kontinuierlichen Halt. Das erlebe ich öfter bei Menschen, gerade mit psychotischen, also Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, denen tut diese Kontinuität im Rahmen sehr gut, ohne dass sie viel reden müssen mit anderen ständig. Ja?
Also so eine Struktur auch.
Genau. Genau, was ja oft der Rahmen Halt geben kann und diese basale Sicherheit da ist. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Andererseits wäre ein Beispiel, und wirklich, ich mag nicht für alle sprechen, aber es gibt Menschen, die sich in ihren Beziehungen zu anderen Menschen immer wieder herausfordern, sage ich mal, sich und andere. Da kann es gut sein, und oder da sehe ich es als gut und wichtig an, wenn die auch einen eigenen Raum haben, einen eigenen Wohnraum haben und nicht immer in Beziehung treten müssen. Da kann es ein bisschen auch deeskalierend manchmal wirken. Also es ist wirklich, man muss sich sehr genau irgendwie einzelne Menschen und deren Herausforderungen anschauen.
Kann man sich da beraten lassen, welche Art von Angebot vielleicht passender ist für einzelne Personen?
Ich meine, wir machen es immer so, wir kriegen quasi Vormerkungen vom Fonds Soziales Wien für ein bestimmtes Angebot, und dann laden wir mal ein zum Infogespräch. Ganz unverbindlich. Und im Infogespräch tauscht man dann ja aus, was ist das, was wir anbieten, und passt das irgendwie zusammen mit den Vorstellungen, die man selber hat, ja, oder mit dem Bedarf, den jemand hat. Ja. Da versucht man das abzuklären, und manchmal sagt man dann auch, naja, sie haben sich jetzt zwar angemeldet für das, aber ich denke, vielleicht wäre das im Moment für sie günstiger. Wenn sie überhaupt noch nie allein gewohnt haben und gar keine Erfahrung diesbezüglich gemacht haben, es nicht gewohnt sind, allein zu sein. Vielleicht ist einmal, ich weiß es nicht, ein Übergangshaus, etwas, was passender ist, wo man in einer Trainingswohnung auch mal ausprobieren kann. Wie geht's mir, wenn ich ganz allein in einer Wohnung bin, bevor man den Schritt macht? Also sowas ist dann in diesen Infogesprächen Thema.
Und das passiert jetzt mal, wenn Sie eine Vormerkung erhalten.
Genau, dass wir dann Menschen einladen zu den Infogesprächen.
Weil ich mir vorstellen könnte, dass das für viele, eben die uns zuhören, also Angehörige, interessant sein könnte, ist, inwiefern auch Angehörige da einbezogen werden in diesen Prozess.
Sehr oft kommen Klientinnen mit jemandem gemeinsam. Das kann ein Angehöriger sein, das kann jemand von einer Institution sein. Ja. Wir erleben das öfter, dass jemand mitkommt auch. Also das ist durchaus möglich.
Und in diesem Gespräch kommen dann quasi auch die Angehörigen zu Wort. Also ist das dann mehr so ein, wo alle, die dann dabei sind, auch sagen können, was vielleicht ihre Wünsche, ihre Sorgen und so weiter sind in Bezug auf diesen Schritt?
in dem Gespräch ist unser Ziel meistens herauszufinden, was ist der Wunsch dieser Person?
Ja.
Und was ist ein bisschen der Bedarf dieser Person?
Ja.
Ja. Und manchmal ist es auch sehr hilfreich, wenn dann jemand auch aus einem gemeinsamen Alltag zum Beispiel berichten kann. Ja. Ich weiß nicht, was das heißt, wenn ein Beispiel, ja, ein Klient erzählt irgendwie, ich habe Schlafstörungen, ja. Und dann kann ein Angehöriger sagen, ja, was das bedeutet im Alltag. Ich sehe meinen Sohn vor 14 Uhr nie.
Ja.
So kann man quasi auch ein Bild vervollständigen manchmal. Wichtig ist aber immer sozusagen herauszufinden, was will der Klient, die Klientin selbst.
Ja.
Weil das sind immer wieder herausfordernde Situationen. Wir kennen das aus der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wir, sage ich jetzt im Umfeld, ja, wir Profis durch Wissen oder Profis durch Angehörigsein. Ja. Wir haben manchmal irgendwie gute Ideen. Und allein unsere Klientin, unser Klient kann, will nicht mitmachen. Ja. Und das gilt zum Teil auch abzuklären und herauszufinden. Ja.
Wenn wir jetzt weiter noch ein bisschen auf die Angehörigen-Sicht schauen, wie ist das dann, wenn jemand eben in einen Platz bekommt im betreuten Wohnen, wie kann man sich dann vorstellen als Angehörige Person oder Freund, Freundin von der Person, die da einzieht, wie kann dann so der Kontakt ausschauen? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder Vorgaben oder ist das alles ganz frei?
Es ist relativ frei natürlich dort, wo Klientinnen eigene Wohnungen haben, weil in einer eigenen Wohnung bestimmt der Klient, die Klientin, wer auf Besuch kommt, wie der Kontakt, so. Ja. Jetzt wirklich direkt quasi in Einrichtungen von uns, jetzt sei es im Übergangshaus, sei es im Garçonnierenverbund oder so, wissen wir immer gern, wer im Haus ist. Ja? Also da gibt es sozusagen immer so die Einladung, bitte stellen Sie sich zumindest beim ersten Mal kurz vor, damit wir wissen, wer im Haus ist und zu wem jemand gehört. Ansonsten haben Klientinnen natürlich auch, können sie Besuche empfangen, genauso wie sie wollen. Was wir nicht so gern sehen, ist, wenn die Besuchskontakte just in den zu den Terminen sein müssen, wenn es Pflichttermine im Rahmen der Betreuung gibt. Ja? Wenn das immer zusammenfallen muss, ich weiß nicht, die Morgenrunde kann man nicht gehen, weil so. Aber das sind Kleinigkeiten. Und da haben wir eigentlich, kann man sich das eigentlich immer gut ausmachen auch. Ja? Genau.
Und gibt es auch eine Art von Kontaktmöglichkeit von Angehörigen mit MitarbeiterInnen vom betreuten Wohnen?
Wir klären in der Regel mit allen Klientinnen ab, mit wem dürfen wir reden, mit wem dürfen wir nicht reden, und sagen, also bei uns zumindest Haltung, dass wenn wir miteinander reden, informieren wir immer auch die betroffene Person, weil die natürlich wissen muss, was wird sozusagen im Hintergrund gesprochen. Ein Format, das sich irgendwie ganz gut eignet, auch sind zum Teil Helferinnenkonferenzen, wenn wir uns gemeinsam zusammensetzen. Das kann dann auch ein größeres Treffen sein, da können auch Erwachsenenvertreterinnen dabei sein. Da kann auch jemand vom Behandlungssystem dabei sein, um sich immer gut auch abzustimmen. Weil ich denke, das ist Sozialpsychiatrie, die wir leben. Dass für Menschen mit psychischen Erkrankungen und schweren psychischen Erkrankungen brauchen wir immer ein ganzes Netz. Das kann nie einer allein.
Ja.
Ich glaube, das erfahren Angehörige immer sehr stark, das kann keiner allein. Da braucht es immer ein Netz. Es braucht ein Netz aus Ärztinnen, aus tagesstrukturierenden Angeboten, es braucht ein Netz an Betreuungen, um sozusagen gut eine Person begleiten zu können und fördern zu können. Und so machen wir das dann auch in den Helferinnenkonferenzen.
Und die können quasi seitens der MitarbeiterInnen betreuten Wohnen einberufen werden oder auch
von Klientinnen selbst. Genau. Klientinnen können noch einladen. Mir wäre aber wichtig, dass noch kommt. Genau.
Und gibt's da irgendwie einen Rahmen, wie oft so Konferenzen stattfinden sollen oder ist das wirklich eher anlassbezogen?
Es ist eher anlassbezogen. Ja. Es findet in der Regel dann schon immer wieder statt, aber es gibt jetzt nicht so ein fixes Schema, da muss das sein. Ja. Genau. Und es gibt zum Teil, man kann sich auch gemeinsam irgendwie allein mit den Angehörigen und der betroffenen Person mal zusammensetzen. Weil es sehr oft wichtig ist, gerade bei Zukunftsplanung oder so, dass man an einem Strang zieht.
Ja. Alles klar. Genau. Ich glaube, da haben Sie jetzt eh schon sehr viel dazu gesagt. Ich stelle die Frage jetzt trotzdem, inwiefern entlastet betreutes Wohnen Angehörige? Also welche Aufgaben, die vielleicht Angehörigen zugefallen sind beim Zusammenleben, werden dann durchs betreute Wohnen übernommen und welche bleiben vielleicht auch bei den Angehörigen nach wie vor?
Ich glaube, in vielen Fällen tut einem einfach irgendwie Distanz gut. Schlicht und einfach mal räumliche Distanz. Kann in manchen Fällen einer Beziehung zwischen einem erwachsenen Kind unter Anführungszeichen und Eltern schon einmal vieles an täglicher Spannung und dergleichen reduzieren. Ja. Also oft ist es wirklich die räumliche Distanz und gar nicht so sehr das Angebot des Wohnens selber. Was ich erlebe, was manchmal für Angehörige entlastend ist, ist zum Beispiel, wenn sich ein Betreuungsteam um alle existenzsichernden Dinge kümmert. Dieses ganze Management von Beihilfen, Fristen, Neuanträgen, was gibt's eigentlich alles an finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten? Das erleben manche als Erleichterung, dann nicht mehr zuständig zu sein und manche als Kontrollverlust. Also ich kann Ihnen da schwer eine eindeutige Antwort geben, weil nicht nur unsere Menschen mit den psychischen Erkrankungen so verschieden und individuell sind, so sind es die Angehörigen auch. Und was für den einen Entlastung ist, ist für den anderen ein Stück Wahrnehmung von Verlust. Man kann sich freuen, dass jemand sich wohlfühlt und einen weniger sehen möchte als Angehöriger, weil man dann selber mehr Zeit hat, Dinge zu tun. Man kann das aber auch als schmerzlichen Verlust und Kränkung und Ablehnung empfinden.
Und das kann auch gleichzeitig da sein, oder?
Genau. Und es ist immer für beides. Ja, es kann beides sein. Und es ist für beide Seiten sozusagen eine Veränderung, immer auch eine Herausforderung.
Ja.
Weil sich beide Betroffenen quasi neu organisieren müssen. Ja. Manchmal hören wir den Satz, ich habe das schon so oft gesagt und bei Ihnen funktioniert das jetzt. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir in der Betreuung irgendwelche magischen Kräfte haben, sondern es hat schlichtweg damit zu tun, dass wir nicht Familie sind. Ja? Und manchmal Dinge leichter umgesetzt werden können, ja? Weil man keine lange, lange, lange Geschichte miteinander hat.
Genau, ja.
Genau.
Also es ist auch so eine neue unbelastete Beziehung quasi dann entstehen kann.
Genau. Man nicht in lange Emotionen miteinander verbunden noch ist.
Ja. Und genau, das haben wir jetzt auch schon besprochen, eben, dass es für viele Angehörige eben ein wichtiger und sehr hilfreicher Schritt sein kann, wenn eben die betroffene Person in, also einen Platz bekommt im betreuten Wohnen und gleichzeitig aber eben auch das schwierig sein kann, weil eben eine Veränderung eintritt, weil man bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle abgibt, vielleicht auch, weil man weil es schwer fällt irgendwie, wenn man vielleicht das Gefühl hat, man lässt die Person jetzt im Stich oder gibt die Person jetzt irgendwie bis zum gewissen Grad her. Ja, was kann da hilfreich sein für Angehörige, die sich da vielleicht in schwer tun am Anfang oder die sich da in diesem Zwiespalt befinden?
Ich glaube eben, man muss miteinander im Austausch und im Gespräch bleiben, wenn es geht. Und manches ist halt irgendwie so auch so ein Stück, ich glaube, Trauerarbeit, die dann auch Angehörige leisten müssen, sozusagen Dinge auch gehen, also oder das betroffene Kind noch ein Stück gehen zu lassen. Und auch auszuhalten, dass es vielleicht Schritte macht, die man selber nicht machen wird. Wir im betreuten Wohnen sind es beispielsweise gewöhnt, relativ viel an Unordnung auszuhalten. Ja? Wir haben klar Kriterien, wenn ein sanitärer Übelstand droht oder so, dann, ja, dann müssen wir eingreifen, hilft nichts. Aber wir versuchen auch, Leute irgendwie möglichst selbst auch irgendwie in die, ihr Leben leben zu lassen, bis wir eingreifen. Das kann sozusagen bei manchen Angehörigen irgendwie heißen, um Gottes Willen, wie schaut's da aus, obwohl die Person betreutes Wohnen hat. Ja? Betreutes Wohnen versteht sich als Unterstützung im Alltag, als Unterstützung beim Thema Gesundheit, als Unterstützung beim Thema Existenzsicherung, als Unterstützung beim Thema Tätigsein, wie kann ich meinen Tag wieder gestalten. Und wir sehen es als unser großes Ziel an, sozusagen die Existenz zu sichern, Wohnung zu sichern, wenn jemand hat. Und zur Wohnungssicherung gehört auch ein halbwegs erkläglicher Zustand einer Wohnung. Aber die muss nicht picobello sein.
Ja.
Da gibt es dann manchmal auch so durchaus Konfliktthemen. Ja. Genau.
Unterschiedliche Vorstellungen.
Ja, genau. Genau. Ja.
Verstehe. Ja.
Gleichzeitig sind Angehörige so eine wichtige Ressource.
Ja.
Ja. Gleichzeitig sind Angehörige immer, egal wie engmaschig jemand betreut ist, so eine wichtige Ressource, weil unsere Klientinnen, je länger oft auch Erkrankungen andauern, umso mehr haben sie quasi nur mehr mit Profis durch Wissen zu tun. Und da können Angehörige die sind ein Leben lang ein wertvoller Kontakt, auch wenn es ein konflikthafter Kontakt ist. Aber es ist eine unersetzbare Bindung. Es ist eine unersetzbare Bindung. Und insofern sehe ich auch, es ist keine Konkurrenz zwischen einer Betreuung und einer elterlichen, partnerschaftlichen, freundschaftlichen Beziehung. Ja, das ist nicht austauschbar. Und jede Bindung, die Klientinnen haben, und vor allem wenn es positive Bindungen sind, sind ja, lebenswichtig, oder? Und die müssen wir ja auch schauen, dass sie möglichst lange, möglichst gut erhalten bleiben.
Ja, schön auch, dass Sie das gerade nochmal ansprechen, eben diese wichtige Rolle von Angehörigen in diesem ganzen System und wie viel auch Angehörige tragen und leisten. um für Betroffene da zu sein.
Ja.
Und was ich mir jetzt auch noch gedacht habe, eben, dass es ja auch sehr positiv sein kann dann für die Beziehung zwischen Angehörigen und Betroffenen, wenn eben ein bisschen Raum entsteht, wenn ein bisschen räumliche Distanz da ist, wenn auch Angehörige den Raum haben, mehr auf sich zu schauen, was ihnen gut tut, dann wirkt sich das ja auch darauf aus, wie man dann wieder in Beziehung treten kann mit der betroffenen Person. Und also ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr förderlich auch sein kann für die Beziehung.
Davon bin ich überzeugt. Ja. Mhm. Es macht einfach so einen Unterschied, ob man in diesem gemeinsam wohnen müssen ein Gespräch führt oder ob man sich verabreden kann und treffen kann in einem Kaffeehaus. Mhm. Ja. Das macht einen großen Unterschied. Ja. Oder man einen Ausflug machen kann, jenseits des täglichen miteinander strudelns. Mhm. Ja. Und ich glaube, da können Wohneinrichtungen für Angehörige auch, auch einen Beitrag, also Beitrag leisten, ist irgendwie schwierig. Aber ich glaube, es kann auch eine Entlastung sein, wenn man es so sehen kann. Ja.
Mhm. Ja, ich hätte jetzt noch eine Frage zum Schluss.
Mhm.
Ja, weil Sie das vorher angesprochen haben, dass es eben schon auch vorkommt, dass Menschen dann so weit gut geht, dass sie auch aus dem betreuten Wohnen wieder hinaus gehen. Und genau, da wollte ich einfach fragen, ob Sie da so ein paar Erfahrungen teilen können, so positive Erlebnisse, wo das eben gelungen ist oder wo das, genau.
Ich meine, ganz spontan ist mir jetzt einfach eine Frau eingefallen, die bei uns einige Jahre in einem Garçonnierenverbund gelebt hat und ziemlich gefordert hat, auch mit ihrem selbstverletzenden Verhalten.
Mhm.
Ja. Damals hatten wir auch immer wieder Kontakt mit den Angehörigen. Und es ist aber über die Jahre gelungen, irgendwie, dass diese Klientin sich selbst zugetraut hat, wieder eine Abendschule zu besuchen, über diese Schule dann auch viel Stabilität bekommen hat und Aktivitäten wieder begonnen hat, sich zuzutrauen und dann noch gemerkt hat, irgendwie, ich brauche keine tägliche Betreuung mehr. Das nimmt mir auch Zeit weg von dem, was ich machen möchte. Und dann ist sie mal gewechselt und hat gesagt, ich mag raus aus der rund um die Uhr Betreuung, ist in derselben Wohnung geblieben, weil es war ihre Wohnung, und hat dann eine Betreuerin gehabt, nur mehr ein bis zweimal pro Woche. Das ist dann auch über einige Jahre ganz gut gegangen. Und jetzt wohnt sie selbstständig und macht die Dinge, die sie machen möchte. Möge es ihr immer noch gut gehen. Ja, also die Geschichten gibt's, ja, dass Menschen irgendwie selbstständig wohnen und ihr Leben irgendwie mit ihrem Leben zurechtkommen.
Mhm.
Ja, die gibt's. Und die Hoffnung gibt man nicht auf. Ja, und so festgefahren Situationen und Erkrankungen oft scheinen mögen. Man findet immer wieder so eine kleine Tür, durch die man gehen kann. Und das ist halt wichtig in der Beziehungsarbeit, dass man irgendwie so ein Türchen findet, wo hat man Zugang, wo können wir ein bisschen mal einen anderen Weg gehen und es ausprobieren und neue Erfahrungen machen. Ich glaube, das ist wichtig. Und jeder entwickelt sich weiter. Ja. Manchmal kommen gerade bei unseren Klientinnen mit dem Alter auch physische Herausforderungen dazu. Das mag teilweise mit dem Lebensstil zusammenhängen, mit dem Rauchen und dass sie irgendwie schlecht sich ernähren und dann noch zum Teil Medikamente nehmen müssen in all dieser Mischung, dass sie dann zum Teil, ich weiß nicht, auch noch Diabetes bekommen oder Probleme da und dort. Da müssen wir halt danach drauf schauen. Weil natürlich werden auch unsere Klientinnen, ihre Angehörigen altern genauso. Mhm. Ja, da müssen wir, glaube ich, auch in Zukunft gut hinschauen. Mhm. Wie können wir gut auch auf die schauen, sozusagen, mhm. die älter werden und dann quasi nicht nur ein psychisches Problem haben, sondern auch altersbedingte mhm. Herausforderungen. Ja.
Mhm.
Aber die Leute entwickeln sich, solange sie sind. Mhm. Ja. Und ich darf auch sagen, ja, ich kenne manche Klientinnen jetzt seit 20, 25 Jahren und es ist immer wieder toll, ihnen zu begegnen und zu sehen, was gerade Themen sind in mhm. ihrem Leben. Ja,
ja, ich glaube, das ist eine sehr schöne Schlussbotschaft auch an die Angehörigen, die uns zuhören, eben die Hoffnung nicht aufzugeben mhm. und auch immer dran zu glauben, dass es irgendwie anders auch weitergehen kann und mhm. dass sich vielleicht auch Türen öffnen, die man nicht für möglich gehalten hat. Also, und eben, wie Sie so schön gesagt haben, so auch wenn eine Situation gerade festgefahren und ausweglos wirkt, muss sie nicht so bleiben.
Genau.
Ja. Ja, sehr schön. Haben Sie noch was Sie unbedingt noch sagen möchten in diesem Gespräch oder haben Sie das Gefühl, dass das jetzt mal vorerst alles gesagt ist dazu?
Vielleicht schließe ich mit einem meiner Lieblingszitate von Einstein.
Mhm.
Mehr als für die Vergangenheit interessiere ich mich für die Zukunft, mhm. denn in ihr gedenke ich zu leben. Ich glaube, dieses Motto kann uns allen, sowohl im betreuten Wohnen als auch den Angehörigen, sehr, sehr gut tun.
Mhm.
Ja. Oft ist in unserer Geschichte viel passiert,
mhm.
aber wir haben immer einen Morgen.
Mhm. Sehr schön. Da möchte ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Das sind so schöne Schlussworte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, wünsche unseren HörerInnen einen schönen Tag.
Vielen Dank für die Einladung.